Eigentlich ist es so einfach, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir wurden schon sehr gut eingestimmt durch die Lieder, die wir gesungen haben, durch die beiden Chorlieder, die wir gehört haben. Und heute geht es im Gottesdienst als Schwerpunkt um Gemeinschaft. Wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben, Gemeinschaft miteinander haben durch das Abendmahl. Vielleicht erinnert ihr euch zurück, vor einigen oder in den letzten Wochen haben wir auf den Bibelstunden intensiver über verschiedene Opfer des Alten Testaments nachgedacht. Und wenn man sich dann mal etwas näher mit diesen Opfern beschäftigt, dann ist es mir so wichtig geworden, was es eigentlich für einen Israeliten bedeutet hat, Gemeinschaft wieder leben zu können, eine wiederhergestellte Gemeinschaft. Ja, es gab das Brandopfer, das Speisopfer, Friedensopfer, das Sünd-, das Schuldopfer. Und nehmen wir das Friedensopfer, wenn Unfriede da ist, dann konnte man sich versöhnen und um diesen Frieden quasi zu demonstrieren, zu zeigen, konnte man freiwillig dem Herrn ein Opfer bringen. Ja, man hat sich ein Tier ausgesucht, das bestimmten Kriterien entsprechen sollte, hat es dann zur Stiftshütte gebracht, hat dann seine Hände auf dieses Tier gelegt, das quasi bildlich gesprochen die Schuld auf das Tier übergeht und dann ist das Tier geopfert worden. Es hat mit seinem Leben bezahlt, um eben zum Ausdruck zu bringen, die Schuld ist bezahlt. Und anschließend gab es dann eben verschiedene Auflagen, dass sie nicht jeder geht wieder seinen Weg, sondern dass sie eben einen Teil dem Herrn geben sollten, ganz klar, aber auch dann das Fleisch miteinander verzehren sollten. Sie sollten Tischgemeinschaft haben. Die einzige Voraussetzung war, dass die Beziehungen wieder in Ordnung gebracht sind. Und wenn sie in Ordnung sind, dann waren sie eben eingeladen zu dieser Tischgemeinschaft beim Friedensopfer. Und das hat mich so stark an den grünen Donnerstag erinnert, an den Gottesdienst heute, an die letzten Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat. Er sieht den Unfrieden in dieser Welt. Er sieht das Opfer, das er bringen wird. Und eines der letzten Dinge, die Jesus tut, ist, dass er seine Freunde, seine Jünger beisammen nimmt und dass er mit ihnen Tischgemeinschaft hat. Dass er auch mit ihnen ja, das Passa feiert, dass er das Abendmahl, wenn man so will, einsetzt. Ja? Und das ist das, was ihm wichtig ist, damit eben das Miteinander wirklich möglich ist. Auch zwischen Personen, die vielleicht unversöhnt sind. Das ist ein Hinweis darauf, dass Versöhnung möglich ist. Und das ist ihm wichtig, bevor er nach Gethsemane geht, bevor er gefangen genommen wird und bevor er letztlich am Kreuz stirbt. Und durch das Abendmahl, das wir gleich feiern wollen, hat Jesus ein Sakrament hinterlassen. Das heißt, ein Symbol, ein Ritual, in der durch eine sichtbare Handlung, ja, wir sehen es alle, eine unsichtbare Wirklichkeit beschrieben wird, ähnlich wie bei der Taufe. Ja, und die ersten Christen haben eben diese Symbolik sehr, sehr ernst genommen und haben diese Gemeinschaft wirklich ganz stark ausgelebt. Das lesen wir gerade im ersten Korintherbrief. Und sie haben dieses Mal sogar das Liebesmahl, das Agapemahl benannt, weil es so zentral für die Gemeinde war. Und von daher möchte ich uns in den nächsten Minuten kurz in den Text hineinnehmen aus dem ersten Korintherbrief, wie sie es eben gelebt haben als Gemeinde und welche Schieflagen es eben bei ihnen dann auch gegeben hat. Man könnte meinen, da ist jetzt eine Gemeinde, sie feiern das Abendmahl, dieses Liebesmahl, und man könnte meinen, dann ist ja alles gut. Aber so sind wir Menschen teilweise, dass wir wirklich in der Lage sind, uns über alles zu streiten, selbst über eine heilige Angelegenheit, wie das Liebesmahl, wie das Abendmahl. Und das wird uns in 1. Korinther 11 beschrieben. In Vers 17 heißt es folgendermaßen: Dies aber muss ich befehlen, ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Ja, Gemeinschaft war der Gemeinde in Korinth absolut existenziell wichtig, aber diese Gemeinschaft wurde in einer falschen Art und Weise gelebt. Und das hat sich eben ganz besonders im Liebesmahl bemerkbar gemacht, aber sicherlich auch in anderen Situationen der Gemeinde. Da trifft man sich als Gemeinde, um Gott zu begegnen, um einander Gutes zu tun. Und Paulus sagt in diesem Vers, es hat keinen Nutzen, sondern wenn ihr es tut, dann tut ihr es eigentlich zum Schaden. Es entstehen Verletzungen durch die Art und Weise, wie ihr es tut. Aber warum kommen sie dann hier zusammen, wenn es ihnen zum Schaden ist? Wäre es dann nicht besser für die Gemeinde, dieser Tischgemeinschaft fernzubleiben? Ich glaube, viele in der Gemeinde, das werden wir gleich merken, haben es vielleicht gar nicht bemerkt, dass es hier eine ganz große Schieflage gibt. Aus ihrer Sicht war alles irgendwie Friede, Freude, es war Sonnenschein und es war gut, diese Gemeinschaft zu haben und doch am Ziel vorbei. Paulus sagt in Vers 18, zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich es. Also eine Situation, die ihm mündlich mitgeteilt wird, wie es in der Gemeinde zugeht. Und letztendlich geht es in diesem Fall wohl darum, dass die Wohlhabenden in irgendeiner Weise unfair umgegangen sind mit denen, die nichts hatten. Es sind Probleme da, aber diese Probleme haben diese Gemeinde noch nicht völlig zerrüttet aus der Bahn geworfen, weil sie ja noch zusammenkommen. Gemeinschaft ist ihnen wichtig, das Abendmahl ist ihnen ja auch noch wichtig. Aber dennoch, bei dieser Gemeinschaft gab es Lieblosigkeit, beim Liebesmahl gab es Lieblosigkeit. Und das darf für Paulus nicht sein. Und er sagt hier, und zum Teil glaube ich es auch. Herr Paulus ist nicht naiv, er nimmt es jetzt nicht 1:1, wie es ihm herangetragen wird, aber er ist auch nicht völlig erstaunt, dass die Gemeinde hier mit solchen Problemen zu kämpfen hat, weil er eben die Gemeinde schon kennt. Und dann geht er in Vers 19 weiter. Und da heißt es dann folgendermaßen, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Ja, es gab die treuen Menschen in der Gemeinde, die gegen Sünde, die gegen Kompromisse, die gegen Fleischlichkeit in der Gemeinde aufgestanden sind und gesagt haben, so geht es nicht weiter. Wenn Lieblosigkeit da ist, so geht es nicht weiter. Und sie haben Paulus berichtet und sie waren gewillt, ja, Farbe zu bekennen, gegen den Strom zu schwimmen, haben sich sicherlich nicht beliebt gemacht. Und interessant ist das, was Paulus sagt. Er sagt, es muss ja Spaltungen unter euch sein, damit eben dies und jenes geschieht. Dann fügt er einiges an. Ja, von daher, warum muss Spaltung in der Gemeinde sein? Ja, ich verstehe das hier so, dass er sagt, es ist an dieser Stelle eine Notwendigkeit, dass es geschieht, damit diese Sache aufgedeckt wird, damit es endlich geklärt werden kann und dass wieder Frieden geschaffen werden kann, ein Miteinander möglich ist. Ja, diese Spannungen oder Spaltungen sind natürlich nicht von Gott gewollt. Gott ist ein Gott des Friedens, aber dennoch sind es hier Prüfungen, wo die Gemeinde die Möglichkeit hat, sich zu bewähren. Und sie zeigen, wer wo steht. Dann heißt es in Vers 20, wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Ja, sie haben nach außen hin vielleicht ein Ritual, ein Sakrament gefeiert, aber es war nur nach außen hin, es war nicht das Abendmahl, eben weil es zweckentfremdet war. Es wurde nicht das gefeiert, was es eigentlich ausdrücken soll. Wenn man so will, war es eine Art Heuchelei, weil eben die Sünde, die Spaltung in der Gemeinde vorhanden war und noch nicht ausgeräumt wurde. Und Paulus war jetzt nicht davon beeindruckt, weil sie eben mit dem Herzen nicht dahinter stehen. Und deswegen ist es auch bei jedem Abendmahl, hört ihr sicherlich die Aussage, dass wir in unser Herz hineinschauen sollen. Wo stehen wir eigentlich? Sind da vielleicht Parteiungen? Sind da Spaltungen? Ist da Unfriede? Ist da Unversöhnlichkeit? Oder sind wir gereinigt und geheiligt, dass wir Gemeinschaft haben können? In Vers 21 heißt es, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken, also eine kuriose Situation, unvorstellbar. Jawohl, es war wohl so, dass Gemeindeglieder, ähnlich wie wir es häufig machen, ihr Essen selber mitgebracht haben, aber dann kam es nicht auf den Buffettisch, sondern die Wohlhabenden haben dann ihr gutes, reichhaltiges Essen selber zu sich genommen. Die haben die größeren, besseren Portionen gehabt, vielleicht sogar etwas früher getroffen. Und die Armen haben teilweise kaum etwas gehabt oder gar nichts gehabt. Sicherlich auch eine Zeit der Hungersnot, wo eben viele arme Christen in der Gemeinde waren, weshalb es ja auch zu diesem Problem gekommen ist. Und Paulus erwartet jetzt hier von den reichen Christen, habt die anderen im Blick, schaut nicht nur auf euch, sondern schaut auf das, das dem anderen dient, damit ein Miteinander wirklich auch möglich ist. Und diese Unterschiede haben sich ausgewirkt im Gemeindeleben. Ja? Und deshalb gab es eben Gruppen. Da kommen dann die Reichen, bringen ihr Essen mit und die finden nichts Negatives an dieser Situation. Und doch sind die Armen da, die sich jedes Mal daran stoßen und vielleicht schlucken und sagen, gut, ich spreche es nicht an, sie müssen wissen, was sie tun. Und es war etwas, was vielleicht auch unterschwellig gebrodelt hat. Und dann sagt Paulus, es ist eben besser, das Mahl nicht durchzuführen. Es wäre ein größerer Nutzen, weil dann eben keine neuen Verletzungen immer und immer wieder entstehen. In Vers 22 geht er dann weiter und sagt, habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes oder beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Ja, Sinn des Zusammenkommens ist ja die Gemeinschaft, die sie in Christus haben. Und er sagt, wenn ihr euch satt essen wollt oder wenn ihr euch nur um euch selber drehen wollt, dann macht das woanders, aber macht es nicht in der Gemeinde. Hier ist nicht der Platz dafür. Es geht um Gemeinschaft, es geht um mehr. Und jetzt finde ich das so interessant. Er zeigt jetzt diese Schieflage auf und setzt jetzt das Abendmahl in Kontrast zu dem, wie sie dieses Liebesmahl gehalten haben, wie Jesus es eingesetzt hat. Ja, also wie hat Jesus es sich gedacht? In Vers 23, wir kennen die Worte gut. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Ja, mit anderen Worten, schaut auf Jesus, besinnt euch mal darauf zurück, wie Jesus sich das Abendmahl und auch die Gemeinschaft als Christen eigentlich gedacht hat. Ja, lasst eure Gemeinschaft von Jesus erfüllt sein und nicht von euren Gedanken. Ja, und Jesus weiß, hier in dieser Situation, es greift zurück auf das, was wir eben gelesen haben, kurz davor, bevor Jesus in Gethsemane war, hat er das Abendmahl quasi gefeiert. Und Jesus weiß genau, was in den nächsten Stunden alles auf ihn zukommen wird. Und er nimmt jetzt die Jünger in dieses Geschehen mit hinein. Und jetzt ist es bemerkenswert. Er sieht genau den Leidensweg. Und das Erste, was er hier tut oder was wir hier lesen, ist, dass er das Brot nimmt, dass er für das Brot dankt. Und dieses Danken für das Brot ist mehr als ein, ja, wie wir es vielleicht heute machen, ein Segne Vater diese Speise. Sondern er dankte und er brach es. Er dankte, obwohl er genau wusste, dieses Brot, das ist mein Leib. Ja, ich danke dir, Gott, dass ich für die Menschen, die ich liebe, mein Leib breche. Er wusste ganz genau, was es mit diesem Brotbrechen auf sich hat. Auf der einen Seite hat er es gerne getan, auf der anderen Seite haben wir es eben gehört. Herr, wenn es möglich ist, so lass den Kelch vorübergehen. Ja, aber er hat sich in die Abhängigkeit Gottes begeben. Und dann sagt Jesus, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Ja, beim Passamahl, da musste ein Lamm sterben, es musste quasi auch gebrochen werden. Beim Friedensopfer musste ein Tier sterben. Und Jesus nimmt jetzt hier das Brot und sie kannten die ganzen Opfer des Alten Testaments. Beim Brandopfer musste es in Teile geteilt werden. Das Brandopfer, das Rind, das dann geopfert wurde oder eben auch die anderen Tiere. Und Jesus sagt, nimmt das Brot und bricht es und sagt, schaut her, das ist mein Leib. So wie die Tiere des Alten Testaments gebrochen wurden und ihr mit ihrem Leben bezahlt haben, so wird mein Leib für euch gebrochen. Das ist mein Leib. Ja, und Jesus war bereit. ja, sich brechen zu lassen, damit Friede gelebt werden kann, damit ja, Friede wieder einkehrt, Versöhnung möglich ist und damit auch wieder eine Tischgemeinschaft, ja, als Bild echter Gemeinschaft möglich ist. Ich weiß nicht, wie es war, aber wenn ich diese Situation mir versuche vorzustellen, dann stelle ich mir vor, dass Jesus den Jüngern vielleicht jeden Einzelnen tief in die Augen geschaut hat, als er das Brot gebrochen hat und gesagt hat, das ist mein Leib, der für dich gebrochen ist. Ja, es ist etwas ganz Persönliches, ja, damit du einen Nutzen hast. In Jesaja 53, die Verse sind so bekannt, aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, warum lässt Jesus sich denn brechen? Genau aus diesem Grund, weil er weiß, dass wir Sünder sind, dass wir vor Gott schuldig sind, weil er weiß, dass wir immer wieder so unversöhnlich sind, immer wieder in Unfrieden leben. Und dass wir Versöhnung nötig haben. Und deshalb hat Jesus sich brechen lassen, hat er den Platz am Kreuz eingenommen, damit ich eben nicht mit meinem Leben bezahle, sondern er stellvertretend für mich. Er war verwundet um unserer Missetat, um meiner Sünde, damit wir Frieden, damit wir geheilt werden, heißt es hier in Jesaja. Von daher das Abendmahl, das wir gleich feiern werden, wo Albert uns gleich anleiten wird, ist eines der persönlichsten Angelegenheiten im Christenleben, im Gemeindeleben. Es geht bis ins tiefste Innere hinein. Ja, da ist am Kreuz nicht etwas für uns passiert, nicht nur für uns, sondern da ist etwas mit uns passiert. Wenn wir es angenommen haben, dann haben wir Frieden, dann sind wir geheilt, dann haben wir Veränderung erfahren, dann sind wir versöhnt. Und dann sagt Jesus hier weiter, das tut zu meinem Gedächtnis. Ja, das Eingangslied vom Chor, gedenkt an mich, das tut zu meinem Gedächtnis, immer und immer wieder. Lasst es ein zentraler Bestandteil eures Gemeindelebens sein, tut es immer wieder. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ja, das Passamahl ist vielen und von uns auch bekannt. Ja, sie sollten, oder ist ja auch dieses Bild der Erlösung, ein unschuldiges Lamm muss sterben, das Blut soll an die Türpfosten gestrichen werden und quasi die, die es getan haben, im Glauben getan haben, da ist der Engel vorübergegangen. Wenn man so will, konnten sie dieses Blut für sich in Anspruch nehmen, für die Familie in Anspruch nehmen. Und das ist das große Bild auf das Opfer, das Jesus gebracht hat. Ja, auch wir waren versklavt in der Sünde und durch das Blut des unschuldigen Lammes sind wir frei geworden. Wir können dieses Blut in Anspruch nehmen. Ja, ein Ausweg ist geschaffen. Er sagt hier, dieser Kelch ist der neue Bund. Ja, ein so wichtiger Gedanke. Wir sind nicht mehr im alten Bund, wo wir eben diesen ganzen Auflagen der Opfer haben, sondern der Ausweg, der ist geschaffen. Es ist so einfach, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Ja, nicht irgendwelche Gesetzlichkeiten, wo wir uns die Annahme Gottes verdienen müssen, sondern dieser Kelch ist der neue Bund. Ja, wir haben Vergebung. Neues ist geworden und das tut auch zu seinem Gedächtnis. Und dann in Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das ist mir wichtig geworden. Ein jeder, der gleich am Abendmahl teilnimmt, er wird durch die Teilnahme Jesu Tod verkünden. Aber wir verkünden es uns nicht nur gegenseitig, sondern wir verkünden es auch uns selber. Ich muss immer wieder darauf hingewiesen werden, Gerd, es ist wichtig für dich, ja, und es soll wichtig bleiben. Ja, Jesus ist für dich gestorben, du hast die Annahme, du hast Vergebung. Das Brot und der Wein, die bezeugen es. Nimm es für dich persönlich. Und von daher ist das Abendmahl eigentlich ein Freudenfest. Ein Freudenfest, die Erlösung wird gefeiert, Frieden wird gefeiert, das Miteinander, Gemeinschaft ist wieder möglich, der Zaun ist abgerissen, ein freudiges Ereignis. Und das gibt Hoffnung, das gibt Perspektive, ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Maranatha, der Herr kommt bald, ja, wir dürfen diese Vorfreude haben. Und dann geht er weiter und sagt, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Ja, das heißt hier nicht, dass wir in uns selbst würdig sein müssen. Wer von uns ist in sich selbst schon würdig? Nein, wir müssen durch das Blut Jesu würdig gemacht worden sein und ein Leben aus der Vergebung leben. Ja, in uns sind wir nie würdig, aber in Christus sind wir würdig gemacht. Und gerade wenn wir am Kämpfen sind, ja, ist es eben wichtig, immer wieder vor den Thron zu kommen und sagen, Herr, vergib, ich bin wieder gefallen, ich habe mich wieder versündigt gegen dich, vergib. Ja, und dann können wir aus der Vergebung beim Abendmahl Danke sagen, dass die Versöhnung da ist. In diesem Zusammenhang ist es, denke ich, klar, ja, die Korinther haben das Abendmahl nicht so gefeiert, wie sie es feiern sollten, und deshalb war es unwürdig. Und dann geht es weiter in Vers 28, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Für die Gemeinde in Korinth, wenn ungeklärte Verhältnisse da sind, dann seht zu, dass sie geklärt werden und dann macht es, dann trinkt aus diesem Kelch. Und es ist immer, glaube ich, gut, wenn wir selber in uns hineinschauen, auch wenn wir während so eines Gottesdienstes nochmal in uns gehen und nochmal Revue passieren lassen, wo stehe ich eigentlich in der Beziehung zu Gott? Und wenn ich merke, da ist vielleicht eine Schieflage, dass ich in mich hineingehe und sage, Herr, du siehst, wo ich stehe. Du siehst, dass vielleicht der Tag heute oder die letzten Tage nicht deinem Willen entsprochen haben. Ich möchte bitten, vergib mir. Ich möchte mein Leben ausrichten, dass du das Zentrum bist. Und dann nimm am Abend mal teil und leb diese Gemeinschaft im Alltag. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Ja, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn, Jesus bricht das Brot und sagt, das ist mein Leib. Das heißt, wenn wir Jesus nicht achten in unserem Leben, dann ist die Art und Weise, wenn wir das Abendmahl feiern, eben eine unwürdige Art und Weise, weil wir Jesus nicht achten. Leib des Herrn ist auch die Gemeinde. Wer die Gemeinde nicht achtet, auch er soll sich selber überprüfen. Ja, der trinkt sich und isst sich selber zum Gericht. Ja, wir können ja nicht von Jesus ergriffen sein und die Geschwister in der Gemeinde verachten. Das heißt ja auch, dass wir dann von Jesus irgendwo nicht ergriffen sind, denn sonst würden wir ja auch anders mit den Geschwistern umgehen. Ja? Und dann in Vers 30 und 31, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. In Hebräer heißt es mit etwas anderen Worten, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Ja, wortwörtlich, den erzieht er. Und Erziehung tut manchmal weh. Ein liebender Vater, er wird nicht tatenlos zusehen, wenn die Kinder sich irgendwie wehtun. Er wird nicht tatenlos zusehen, wenn Unrecht geschieht bei den Kindern, sondern er wird eingreifen und versuchen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und so wacht Gott über uns, ja nicht als Polizist, sondern als liebender Vater, als beschützender Vater, aber auch als erziehender Vater. Und die Erziehung Gottes ist manchmal eine Zucht, die uns wehtut, die aber notwendig ist, dass es aufgedeckt wird, damit wieder Frieden einkehren kann und Gemeinschaft, Abendmahl wieder möglich ist. Ja, die Korinther waren so gefangen in diesen Dingen, dass einige sogar schwach oder krank waren. Also es war schon ein fortgeschrittenes Stadium, wo es Not, also höchste Eisenbahn war, dass Paulus hier eingegriffen hat. Und ganz oft hat eben die Züchtigung Gottes auch Konsequenzen. Hier Konsequenzen, dass es eben zu Krankheit kam, sogar so weit, dass Menschen gestorben sind in der Gemeinde. Vers 33, darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Also eine ganz praktische Empfehlung, fangt nicht vorher an, ihr, die ihr eher da seid und vielleicht das bessere Essen habt. Hat jemand Hunger? So esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Und das finde ich hier eben so bemerkenswert. Das, was eigentlich ein Segen sein sollte, ist zum Unsegen geworden. Ja? Und das soll eben nicht sein. Und ich glaube, auch wenn wir gleich zum Abendmahl gehen werden, ja, lass uns wirklich gerade auch an diesem Gründonnerstag, für mich persönlich ist es was ganz Besonderes, heute das Abendmahl zu feiern. Ja, der Tag, bevor Jesus sein Leben gegeben hat, wie er es mit den Jüngern getan hat. Lasst uns wirklich in uns selbst hineinschauen, ein jeder für sich, dass wir uns prüfen und dass wir jetzt auch die Zeit nutzen, das Quartett wird gleich ein Lied singen, dass wir auch während des Liedes einfach drüber nachdenken, dass wir ins Gebet gehen und dass wir Jesus das sagen, was uns auf dem Herzen liegt, sodass wir wirklich in einer freudigen Art und Weise am Abendmahl teilnehmen können und wirklich Gott die Ehre geben können und den Sieg des Herrn verkünden können, ja, proklamieren können durch das Abendmahl. Und dann erleben wir es in einer Art und Weise, wie Jesus es sich gedacht hat. Ja, dann haben wir alle Anteil an dem einen Kelch, an dem einen Brot, das gebrochen wurde, an Jesus selbst. Und das wünsche ich uns allen. Amen.